Und das ist eine Warnung, weil es gibt keine Sünde, die dieses lebendig begrabene Mädchen begangen hat. Und deswegen wird derjenige, der das gemacht hat, kein Argument haben. Und er wird sich nicht rechtfertigen können. Und er muss dann zur Rechenschaft für diese Sache gezogen werden. Es sei denn, Allahs Barmherzigkeit holt ihn ein. Und wenn die Blätter aufgeschlagen werden, damit sind die Blätter der Taten eines Menschen gemeint, in denen die Engel alles aufgeschrieben haben, was der Mensch gemacht hat. Und wenn der Himmel abgezogen wird, der Himmel tatsächlich, wie wir auch in den letzten Suren miterlebt haben, ist ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala und ist nicht einfach etwas wie ein Vakuum, etwas, was einfach nichts ist. Nein, der Himmel ist ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn du das vielleicht nicht begreifen magst. Aber auch der Raum ist ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Himmel, der wird abgezogen, genauso wie man die Haut eines Schafes von seinem Leib abzieht. Jeder von euch, der das schon mal gesehen hat, genauso wie eine Schafshaut vom Schaf abgezogen wird, genauso wird der Himmel eines Tages abgerissen werden und dann steigen die Engel herunter, wie wir das schon gesagt haben, den anderen Suren vorher. Und wenn die Hölle angefacht wird, das heißt, dass die Hölle noch nicht angefacht ist. Und das bedeutet auch, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen der Aussage, ob die Hölle sich im in der siebten Erde befindet oder im Meer befindet, ist kein Widerspruch. Weil manche Leute würden sagen, ja, wie kann es sein, die Hölle, die soll heißer sein als das Heißeste, was man sich vorstellen kann. Und manche haben sogar gesagt, wenn die Berge der Welt dorthin, was in der Hölle werden, sie würden alle flüssig werden vor lauter Hitze. Wie kann das sein und die Hölle ist bei uns? Nein, die Antwort ganz einfach, die Hölle ist ja noch gar nicht angefacht. Es geht um den Ort der Hölle und nicht darum, dass sie angefacht wird. Weil die Erde wird anders sein am Tag der Auferstehung, als sie jetzt ist. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ. Das ist am Tag, an dem die Erde zu einer anderen Erde wird. Ja? Also die Erde wird weit ausgebreitet. Es wird für alle Menschen groß genug sein. Deswegen, und dann wird auch die Hölle angefacht werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Und wenn der Paradiesgarten nahe herangebracht wird. Der Paradiesgarten wird gezogen und auch die Hölle wird herangebracht werden von 70.000 Engeln, die diese Hölle ziehen werden zum Tag der Versammlung. Und wenn der Paradiesgarten nahe herangebracht wird, wird eine jede Seele erfahren, was sie vorgebracht hat. Die 12 Bedingungen Allah subhanahu wa ta'ala zuvor, das ist das Ereignis, im Arabisch sagt Jawabu Shart, das sich ereignen wird, wenn diese 12 Bedingungen sich ereignet haben, dann wird an jede Seele erfahren, was sie an guten und schlechten Taten gemacht hat. Also auch wenn du denkst, dass du vielleicht das alles vergessen hast, weil du Allah weiß, wie viele Jahre in deinem Grab verweilt hast, nein, zu diesem Zeitpunkt wirst du erfahren, was du gemacht hast und du wirst dich wieder daran erinnern können, was du an Gutem oder Schlechtem gemacht hast. In der es gibt noch ein paar vielleicht Hinweise sprachlich gesehen, die man auch bei der Übersetzung der Ayat berücksichtigen könnte. Und zwar heißt es وَإِذَا الْبِحَارُ سُدِّرَتْ in der sechsten Ayah. Es wurde übersetzt im Deutschen, wenn die Meere zum Überfließen gebracht werden. Im Arabischen heißt es Sujirat, aber es gibt auch eine weitere Lesart von Ibn Kathir, Abu Amr und Ya'qub, da heißt es وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتْ, also ohne Shadda, nicht Sujirat, sondern Sujirat. Und hätte man jetzt ein Problem. Weil wenn man die Ayah übersetzen würde mit Sujirat, dann wäre es so, wie es eigentlich jetzt hier im Text übersetzt worden ist. Aber wenn man sagt Sujirat, dann ist das im Arabischen, diese Shadda betont das Ereignis noch mehr. Ja? Ich gebe ein einfaches Beispiel und da muss man sich natürlich dann als Übersetzer überlegen, welche Übersetzung immer geeignet ist. Ja? Das heißt, es ist ein Unterschied, ob man sagt Qatala Qatala ist töten. Oder ob man sagt, Qattala. Qattala würde bedeuten, er hat sie vielleicht zermetzelt sogar. Okay? Also nicht nur getötet, sondern sie vollkommen platt gemacht, sage ich mal. Okay? Und deswegen hier auch, Sujirat würde bedeuten, wenn die Meere gefüllt werden, oder, und dann Sujirat, wenn die Meere bis zum Rand gefüllt werden, oder wenn die Meere überfüllt werden. Okay? Und da zeigt sich auch natürlich die Genauigkeit immer der Übersetzung. Kann auch sein, dass hier das Wort überfließen deswegen verwendet worden ist. Weil Sujirat würde bedeuten Muliat, gefüllt. Und weil ich sage, Sujirat muss irgendwie stärker betont werden. Das heißt nicht nur gefüllt, sondern es wird sogar zum Überlaufen gebracht. Ja? Das wäre dann ein guter Hinweis. Und noch besser wäre es, wenn man darauf hinweisen würde bei solch einer Übersetzung. طيب, dann haben wir noch einen zweiten Hinweis. بأي ذنب قتلت. Das heißt, in der 9. Aya wird übersetzt, wegen welcher Sünde es getötet wurde. In einer anderen Lesart heißt es, ist alles das gleiche Spiel jetzt, ja? Also alles die gleiche sprachliche Angelegenheit. Nicht بأي ذنب قتلت, sondern بأي ذنب قتلت. Ja, habe ich vorhin gesagt. قتل und قتل. قتل und قتل. Okay? Das heißt also, hier ist nicht einfach nur das Mädchen nur getötet worden, sondern auf übelste Art und Weise hat man es erstickt im Sandboden. Also das ist eine Katastrophe, eine unglaubliche Sache. Ja? Sogar wenn du ein Tier schlachtest, sollst du Barmherzigkeit damit umgehen. Ja? Und darfst das Tier nicht erwürgen. Wenn du es erwürgst, ist es haram, darfst du nicht mehr essen. Okay? Und wenn sogar ein Mensch, dann ist es noch schlimmer natürlich. Ja? Ein Mensch darf man sowieso nicht töten, aber wenn man es schon macht, dann bitte nicht auf diese Art und Weise. Ja? Das heißt, bei ayyi dhanbin qutilat oder bei ayyi dhanbin qutilat. Und das gleiche für die darauf folgende Aya. Das, was ich gerade gesagt habe. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. In der 10. Aya heißt es, und wenn die Blätter aufgeschlagen werden. Und dann in meiner anderen Lesart heißt es von Ibn Kathir, Abu Amr, Kasai, Al-Kisai, Hamza und Khalaf heißt es, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Ja, könnte man vielleicht, hier ist es einfach aufgeschlagen. Wenn man es nach der anderen Lesart übersetzen würde, sind alles korrekte Lesarten, alles, wie der Prophet auch gelesen hat. Ja? Da würde man vielleicht sagen, wenn die Bücher ganz weit aufgeschlagen werden. Ja? Ganz weit aufgeschlagen werden, dass du klar und deutlich sehen kannst, was du gemacht und geleistet hast. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Und dann geht es weiter. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. Das ist die 12. Aya. Und wenn die Hölle angefacht wird. Und hier ist schon die Steigerungsform sozusagen drin, wenn man das so Steigerungsform nennen kann. سُعِّرَتْ. Aber nach einer anderen Lesart heißt es eben سُعِّرَتْ. سُعِّرَتْ. Ohne die Betonung auf dem Ein, ohne die Schädel auf dem Ein. Das heißt, man würde sagen, وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. Statt وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. Könnte man sich auch überlegen, wie könnte man das stärker betonen bzw. schwächer betonen. Stärker und schwächer. Weil hier ist übersetzt worden mit, wenn die Hölle angefacht wird. Und Su'irat wäre eben eine leichtere Form des Anfachens. Müsste man sich überlegen, was einem dazu einfällt. طيب. Nein, ich schwöre bei den sich Verbergenden, den Dahinziehenden und sich wieder Zeigenden. Nein, diese Verneinung, darüber haben wir in mehr als einer Sura schon gesprochen. Manche Gelehrte sind der Meinung, dass diese Art von Verneinung bedeutungslos ist. Das heißt, das sind Worte des Koran, durch die man belohnt wird, wenn man sie liest, aber sie sind keine Verneinung des Schwures, sondern sie verneinen etwas, manche sagen, sie verneinen den Schwur, aber wir gehen davon aus, wie die meisten, dass es kein Schwur, dass der Schwur nicht verneint wird. Das heißt also nicht, dass du übersetzt, und so ist es auch, also gehe ich davon aus, in den Übersetzungen, die euch auch vorliegen, heißt es nein, und dann ist erstmal ein Ausrufezeichen oder ein Punkt oder was auch immer, Und dann heißt, ich schwöre bei den sich Verbergenden. Das heißt, Allah schwört tatsächlich bei den sich Verbergenden. Manchmal, man könnte es im Arabischen auch übersetzen, ich schwöre nicht bei den sich Verbergen. Könnte man auch. Aber die meisten Gelehrten gehen davon aus, dass das Wort Nein keine verneinende Wirkung hat. Sondern einfach nur Nein. Das heißt, dass etwas anderes soll verneint werden. Etwas anderes. Und deswegen kommt darauf an, was soll verneint werden. Das wissen wir, oder können wir erahnen, wenn wir natürlich die Ayat verinnerlichen. Deswegen noch immer sage ich, müssen die Ayat immer verinnerlichen, gucken, was Allah ta'ala uns sagen will überhaupt. Denn wenn du die danach folgenden Ayat dir verinnerlichst, wirst du herausfinden, dass es hier jetzt um den Koran al-Karim geht, um das edle Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, nein, es ist nicht so, wie sie behaupten. Sondern es ist so, wie wir es jetzt euch sagen werden. Nein, der Koran ist nicht so, wie sie über ihn sagen. Er ist kein erfundenes Wort. Es ist kein Menschenwort. Dieser Koran ist nicht das Wort eines Satans, sondern ich schwöre bei den sich Verbergenden und so weiter und so weiter und so fort, dass das das Wort des Herrn der Weltenbewohner ist. Okay? Und deswegen, Alhamdulillah, kann man sehr leicht herausfinden, wenn man die Ayat liest, was hier verneint werden soll. Ich schwöre bei den sich Verbergenden. Die sich Verbergenden, auf Arabisch heißt es Al-Kunnas. Und das Wort Kunnas ist der Plural von Kanisa. Und erst einmal dieses Wort bezieht sich auf alles, das sich verbirgt, alles, das zurückkehrt, alles, das zurückbleibt. Zurück, im Arabischen heißt es Ta'akhara, heißt zurückbleiben, Raja'a, heißt zurückkehren, und Yachtafi heißt, oder Yachtafa heißt eben verschwinden, verbergen. Okay? Und das sind die Worte, die mit denen dieses Wort im Arabischen Al-Kunnas oder Kanasa interpretiert worden ist, erklärt worden ist. Normalerweise bezeichnet man mit Kunnas oder Kanisa diejenigen wilden Tiere, die sich zurückziehen. Und deswegen sagen manche Gelehrte, dass mit Entschuldigung, wir sind hier bei Al-Kunnas, ne? Al-Kunnas erstmal, Entschuldigung, wegen der Reihenfolge. Bleiben wir erstmal bei Al-Kunnas, bevor wir Al-Kunnas erklären. Erst heißt es, فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. Das heißt, ich schwöre bei den sich Verbergenden. Aber trotzdem, das war schon richtig, was ich meinte. Und zwar, Al-Khunnas bedeutet eben, sich zurückziehen, zurückkehren und zurückbleiben. Okay? Diese Worte, die ich gerade gesagt habe. Ich habe nur Khunnas mit Khunnas vertauscht. Ja? Das heißt also, was ist hiermit gemeint? Gemeint sind alle Geschöpfe, die sich zurückziehen, und offensichtlich sind hier damit die Sterne gemeint oder bestimmte Planeten gemeint. Und manche Gelehrte sagen, wenn man sich die Sterne im Horizont anschaut oder die Sterne am Himmel anschaut, dann sieht man, dass manche Sterne schneller als die anderen vorauseilen. Und wenn du siehst, dass manche Sterne schneller als die anderen vorauseilen, dann kommt es dir so vor, als würden diejenigen, die weiter weg sind, das heißt langsamer sind, zurückbleiben. Was aber nicht der Fall ist. Unbedingt. Kann sein, weil sie einen weiter weg sind als die anderen, dass deswegen es dir nur so vorkommt. Und deswegen sieht es so aus, als würden die einen Sterne zurückbleiben. Und das ist vielleicht, wenn man das so übersetzt, auch ganz sinnvoll, denn man sagt, ich schwöre bei denjenigen, bei den Sternen, die zurückbleiben. Oder ich schwöre bei den Zurückbleibenden. Denn das Wort Khunnas und Kunnas sind ähnliche Bedeutungen. Sind ähnliche Bedeutungen. Und deswegen interpretieren die einen das eine Wort mit auf die eine Art und das andere auf die gleiche Art oder auf ähnliche Art und Weise. Und wir versuchen, dem einen Wort eine Bedeutung zu geben, dem anderen Wort eine andere Bedeutung zu geben. Ich schwöre bei den sich zurückziehenden, oder, dann wäre es nämlich wie danach auch das ähnliche, das gleiche, oder ich schwöre bei den sich verbergenden, oder ich schwöre bei denjenigen, die zurückbleiben. Geht um die Sterne oder um Planeten, wie wir bereits gesagt haben. Den Dahinziehenden und sich wieder Zeigenden, die Dahinziehenden, Al-Jawari, weil sie ziehen dahin in ihrer eigenen Umlaufbahn, schweben sie durch das All auf die Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von ihnen verlangt hat und vorgeschrieben hat. Und sich wieder Zeigenden, Al-Jawari al-Kunnas. Al-Kunnas jetzt ist nämlich, bedeutet unter anderem auch verbergen. Das heißt also, wir könnten das so verstehen, es geht hier um Geschöpfe, es geht hier um, zum Beispiel um Sterne, die ihrer eigenen Umlaufbahn nachgehen, dann zurückbleiben und dann verschwinden. Sterne, die in ihrer eigenen Umlaufbahn schweben. Dann bleiben sie im Vergleich zu anderen zurück, weil sie zum Beispiel langsamer sind oder wie auch immer, oder eine andere Umlaufbahn nehmen. Nicht andere übernehmen, sondern einen anderen Weg gehen als die anderen, meine ich, und dann irgendwann mal wieder verschwinden. Denn die Sterne tauchen auf und verschwinden, genauso wie die Sonne und der Mond manchmal auftaucht und manchmal verschwindet. Und diese Kunnas, der Plural von Kanisa, diese, die immer wieder verschwinden, sich immer wieder verstecken. Hier wurde übersetzt als sich Zeigenden, Allahu A'lam warum, wie dem auch sei, die immer sich immer wieder Verbergenden, Versteckenden, wurden von manchen Tafsir-Gelehrten interpretiert als die wilden Kühe oder als die Antilopen. Diese wilden Tiere, die sich immer wieder zeigen und immer wieder verstecken. Und andere Gelehrte sagen, nein, damit ist alles gemeint, was sich zeigt und wieder versteckt. Und bei der Nacht, wenn sie anbricht, ihr wisst, Allah subhanahu wa ta'ala, ihm steht zu schwören bei allem, was er will, subhanahu wa ta'ala. Er schwört bei sich selbst und er schwört auch bei seinen Geschöpfen. Er schwört bei der Nacht, wenn sie anbricht. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ. Und die Gelehrten sagen, dass das Wort As'as sowohl anbrechen bedeuten kann, als auch das Ende der Nacht bedeuten kann. Das heißt also, wenn die Nacht, wie es auch in der Fußnote heißt, zu Ende geht. Beide Übersetzungen wären in Ordnung und manche bevorzugen das eine gegenüber dem anderen. Und manche Tafsir-Gelehrten sagen da sogar, dass sich alle Tafsir-Gelehrten einig sind, dass an dieser Stelle mit dem Wort As'asa das Anbrechen gemeint ist, und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum es hier so in erster Linie übersetzt worden ist. Und bei dem Morgen, wenn er Atem schöpft, hier heißt es im Arabischen was-subhi idha tanaffas. Ich habe in den Tafsirs, die ich nachgeschaut habe, keinen gefunden, der das so übersetzt hat, wie es hier steht. Also so erklärt hat, wie es hier steht. Naam tanaffasa im Arabischen bedeutet atmen, Atem schöpfen, das ist richtig. Aber keiner von ihnen hat das so übersetzt. Zumindest in dem, was ich gesehen habe. Und sondern sie haben gesagt, tanaffasa bedeutet unter anderem imtadda. Imtadda heißt also, wenn er erstmal Tanaffasa wird auch in einer Übersetzung heißt es, wenn er beim Werden ist. Wenn er beim Werden ist. Das heißt, wenn er sich dabei ist zu entwickeln. Und das passt auch gut dazu, weil Nafs heißt eigentlich Seele, es geht um die Sache an sich. Und wenn sie sich am Entwickeln ist, am Entstehen ist, إذا تنفس, ja, das wäre sicherlich eine bessere Übersetzung an dieser Stelle. Und imtadda kann auch bedeuten, dass es sich in die Länge zieht. Der Morgen, wenn er lang wird, sich in die Länge zieht. Und auch wurde das Wort Tanaffasa übersetzt mit Aqbala wa tabayyana, wie Qatada rahimahullah ta'ala sagt. Das heißt also, wenn der Morgen eintrifft und klar und deutlich wird. Der Morgen eintrifft und klar und deutlich wird. Das sind alles, liebe Geschwister, Hinweise auf die Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist nichts anderes. Allah azza wa jall, was er dir an dieser Stelle erklärt, ist seine Rububiyyah subhanahu wa ta'ala. Dass er der einzige Rabb ist, weil Rabb oder der Tawhid der Rububiyyah bezieht sich auf die Taten Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allahs Taten, keiner kann die Taten vollbringen, die Allah subhanahu wa ta'ala vollbringt. Deswegen erwähnt er hier Dinge, die, wenn jemand von euch einen anderen anbetet außer Allah, dann soll er mir zeigen, welche dieser Taten er vollbringt, damit er der Anbetung würdig ist. Keine dieser Taten, also sind eure Götter falsche Götter, nichtige Götter und ihr seid auf dem falschen Weg. Deswegen, liebe Geschwister, das sind alles, als würde Allah dir sagen, subhanahu wa ta'ala, ich bin derjenige, der diese Taten vollbringt, deswegen betet mich alleine an, denn in meiner Hand ist alle Angelegenheit. Ich bin der Leiter aller Angelegenheit, subhanahu wa ta'ala. Und beim Morgen, wenn er Atem schöpft, auch eine Tafsir von Sa'id ibn Jubayr, rahimahu wa ta'ala, Nasha'a, es entsteht. Deswegen sage ich Naffasa, Tanaffas beim Werden ist, das ist sicherlich eine bessere Übersetzung. Dies sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten. Naam. Das ist es, liebe Geschwister, auf das wir letztendlich hinaus wollten. Es ist nicht so, wie sie behaupten haben, sondern die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die er euch übermittelt, sind Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist kein Witz, das ist kein Spaß, das ist kein Spiel, das ist kein Gedicht, das ist keine Lüge, das ist nicht das Wort vom Shaitan, sondern das sind die Worte Allahs Azza wa Jal. Und wie auch in anderen Suren, sehen wir an dieser Stelle jetzt, liebe Geschwister, dass man für alles, was man sagt, einen Sanad braucht. Für alles, was man sagt, braucht man eine Überlieferungskette. Du kannst nicht über Allah sprechen, ohne dass du einen Beweis hast. Du kannst nicht über den Propheten, deine Religion sprechen, ohne dass du für einen Beweis hast. Und dieser Beweis muss authentisch sein. Und derjenige, der dir das übermittelt, der dir das mitteilt, er muss vertrauenswürdig sein. Und guck mal, was Allah jetzt sagt in diesen Ayat. Das sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten. Also Allah hat diesen Gesandten gelobt. Und wer ist dieser Gesandte? Damit ist niemand anderes als Jibril alayhi salatu wassalam gemeint. Jibril, der Überbringer der Botschaften Allah subhanahu wa ta'ala an den Auserwählten, den Allah möchte. Das sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten. Das heißt natürlich nicht, dass der Koran die Worte von Jibril ist. Nein, damit gemeint ist, dass Jibril alayhi salatu wassalam ist der Überbringer dieser Worte. Das sind also nicht die Worte, die von jemand anderem aus Jibril überbracht haben, sondern das sind die Worte Jibril überbracht, deswegen werden ihm diese Worte zugeschrieben. Weil er der Überbringer ist. Dies sind wahrlich die Worte, das heißt der Koran al-Karim, eines edlen Gesandten. Das ist wie Allah subhanahu wa ta'ala, als würde er diesen Gesandten loben, und wenn er gelobt wird von ihm subhanahu wa ta'ala, dann ist er natürlich vertrauenswürdig. Besitzer von Kraft und beim Herrn des Thrones in Ansehen. Besitzer von Kraft, das heißt also auf Abiviquwatin, das heißt also, niemand hat die Möglichkeit, wenn Jibril alayhi salatu wassalam eine Offenbarung von Allah erhält und sie an einen Menschen weitergeben soll, er ist so kräftig, dieser Engel ist so kräftig, dass keiner die Möglichkeit hat, ihn daran zu hindern. Und keiner hat die Möglichkeit, irgendwelche Worte von ihm wegzunehmen oder ihm irgendwelche Worte hinzuzufügen. Niemand ist so kräftig von den Menschen oder Djinn wie Jibril alayhi salatu wassalam, Denn man könnte ja denken, vielleicht, okay, er ist ein Engel, vertrauenswürdig, aber er ist nicht stark. Wenn jemand vertrauenswürdig ist und eine Botschaft überbringen soll, aber er ist schwach, dann natürlich kann er daran gehindert werden, die Botschaft zu überbringen. Aber wenn er stark ist und vertrauenswürdig, dann kann ihn niemand daran hindern, die Botschaft zu überbringen. Und beim Herrn des Thrones in Ansehen, Allahu Akbar, beim Herrn des Thrones, subhanahu wa ta'ala, der Besitzer von Al-Arsh, dieses gewaltige Geschöpf, über das der Prophet alaihi salatu wassalam sagte, er sagte, dass er redete, subhanahu wa ta'ala, im Vergleich die sieben Himmel. Die sieben Himmel, Allahu a'lam, wie riesig diese sieben Himmel sind. Er sagte, diese sieben Himmel im Vergleich zum Thronschemel Allahs. Ich rede nicht von Al-Arsh jetzt, ich rede von Al-Kursi. Thronschemel ist der Kursi. Das Verhältnis der sieben Himmel, und wir können nur den ersten sehen, das Verhältnis der sieben Himmel im Vergleich zu dem Kursi von Allah subhanahu wa ta'ala ist vergleichbar, sagte er, wie, stell dir vor, du wärst in einer Wüste und du läufst da und du siehst du einen Ring. Einen Ring. Jemand hat seinen Ring verloren im Sand irgendwo. Wie wird jemand diesen Ring überhaupt finden, wenn er danach suchen wollte? Er sei denn, er läuft zufällig daran vorbei. Das heißt, es ist nichts im Vergleich zu dieser Weite, in der er sich befindet. Nichts, kann man sagen. Und dann sagt Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Thronschemel, dieses riesige Geschöpf, über das wir gerade geredet haben, im Vergleich zum Thron selbst, zum Arsch selbst, ist noch einmal das gleiche Verhältnis. Noch einmal das gleiche Verhältnis wie ein Ring, der irgendwo in eine Wüste geworfen worden ist. Ja? Und du kannst dir selbst die Frage stellen, wie groß diese Wüste sein soll. Und denk dran, Allah, der Prophet a.s. hat nicht über Allah gesprochen, subhanahu wa ta'ala. Weil Allah subhanahu wa ta'ala kannst du nicht nochmal vergleichen. Das Problem ist, wenn du eine Sache, die unbeschreiblich groß ist, beschreibst oder vergleichst mit einer Sache, die beschreiblich groß ist, wie das Verhältnis ist beschreiblich, dann verliert die Sache an Wert. Dann verliert die Sache, die du eigentlich beschreiben willst, an Wert. Wie jemand, der sagt, zum Beispiel, das Messer, das war so scharf wie ein Blatt Papier. Ja, das ist nichts Besonderes. Ein Blatt Papier, okay, das kann schon schneiden, aber das ist nicht das Verhältnis von einem Schwert oder einem Messer. Ja? Insofern muss die Sache in Relation gesetzt werden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, wie willst du ihn in Relation setzen mit seiner Geschöpf, mit seinen Geschöpfen, subhanahu wa ta'ala? Dem man dort gehorcht und der vertrauenswürdig ist, geht um Jibril alayhi salatu wasalam, im Himmel, man hört auf ihn, wenn er einen Befehl ergibt, wie zum Beispiel in den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden liebt, dann sagt er zu Jibril, oh Jibril, ich mag die Person so und so, deswegen sollst du ihn auch mögen. Daraufhin Jibril mag ihn ebenfalls und dann ruft er unter den Himmelsbewohnern aus und sagt, hört, oh Himmelsbewohner, Allah subhanahu wa ta'ala liebt den so und so, deswegen sollt ihr ihn auch lieben. Und daraufhin lieben ihn die gesamten Himmelsbewohner. Und daraufhin, wenn diese Person auf der Erde etwas sagt, die Leute akzeptieren. Wenn diese Person Fürsprache einlegt, die Leute akzeptieren. Weil sie ist eine beliebte Person. Sie ist eine beliebte Person, deren Worte nicht zurückgewiesen werden. Dem man dort gehorcht und der vertrauenswürdig ist. Allahu Akbar. Das ist das Wichtigste überhaupt, weil er ist der Überbringer der Botschaft. Und euer Gefährte ist kein Besessener. Der Gefährte ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist kein Besessener, er ist kein Verrückter. Und wie kommt man auch auf diese Idee, wenn jemand diese Worte des Koran al-Karim verliest, die Weisheit beinhalten, die kein Mensch nachmachen kann. Jeder Mensch, der Arabisch spricht, wenn er diese Worte liest des Koran al-Karim, er wundert sich darüber, wie kann man so schöne, klare Worte sprechen. Ja? Weil selbst der beste Prediger, wenn er redet, er kann nicht solche Worte hervorbringen wie Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und wir reden hier, denk nicht, dass ich in diesem Vortrag alle Bedeutungen der Worte Allah subhanahu wa ta'ala euch erkläre oder erklären kann. Nein, ich erkläre das, was einem einfällt oder was man darüber weiß. Ansonsten Deswegen ist es immer sinnvoll, dass man auch weiter liest und weiter recherchiert, gerade in Bezug auf die Worte, auf die Wortbedeutung. Und euer Gefährte ist kein Besessener, wie Majnun, kein Besessener und hat auch keinen Djinn in sich, der ihnen diese Worte vorgegeben hat. Und wenn jemand behauptet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Besessener ist, Hashah, der Worte von einem Shaitan bekommen hat, dann warum die anderen Besessenen bekommen nicht auch so schöne Worte wie der Koran kennen? Ja? Oder wie manche Leute, manche Kuffar, sie suchen Ausreden, sie wollen irgendetwas dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in die Schuhe schieben und sagen, wo der Koran herkommt. Egal was. Ob du sagst, er hat abgeschrieben, ob du sagst, er hat das diktiert bekommen, ob du sagst, er hat einen Djinn, ob du sagst, egal was du sagst, dann mach doch das Gleiche. Dieses Buch ist wunderbar. Wenn du meinst, es gibt eine, dann mach doch, wir hätten gerne ein zweites, das ist das Problem. Aber dieses Buch ist eben unnachahmbar. Und nicht einmal ein einziges Surah ist nachahmbar, subhanallah. Er hat ihn ja am deutlichen Gesichtskreis gesehen. Das heißt, die Überlieferungskette ist geschlossen. Ist geschlossen. Weil Jibril und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der eine hat dem anderen den Koran direkt übermittelt. Da war niemand dazwischen, den wir nicht kennen. Sondern Jibril direkt war beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat ihn am deutlichen Gesichtskreis, ich habe das übersetzt mit Horizont gesehen, Al-Ufuq ist der Horizont. Das heißt, am Himmel hat er ihn deutlich gesehen, Muhammad hat ibn Jibril alayhim as-salatu wassalam deutlich gesehen. Und Aisha radiallahu ta'ala anha, als einmal ein Mann zu ihr kam und gesagt hat, لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Das heißt, er hat von den Zeichen seines Herrn die größten gesehen, hat er gesagt, bedeutet das nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala von Muhammad gesehen worden ist? Dann sagte sie so, radiallahu anha, wer so etwas sagt, hat etwas Gewaltiges gesprochen. Also das ist auf keinen Fall richtig, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seinen Herrn niemals gesehen. Und sie hat gesagt, lam yarahu fi suratihi, und gemeint ist jetzt hier Jibril, sie hat diese Person, die dieses falsche Verständnis gehabt hat, sie hat ihm erklärt, dass derjenige, den der Prophet Muhammad gesehen hat, ist Jibril gewesen und nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte sie, und sie وَلَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهُوَ وَمَرَّةً فِي جِيَادِ. Das heißt also, sie hat gesagt, er hat ihn, Muhammad s.a.w. hat Jibril, in seiner wirklichen Gestalt nur zweimal gesehen, einmal beim Sidr-Baum des Endziels, das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala die Stelle gewesen, bei der Prophet a.s.w. vorgedrungen ist nach der Himmelsreise, und einmal bei Jiyad. Jiyad ist eine Ortschaft in Mekka. Lahu sittu mi'ati janah qad sadda al-ufuq. Er hatte 600 Flügel und er hatte den Horizont ausgefüllt. Das heißt, egal wo du hingeschaut hast, du hast Jibril a.s. gesehen. Und er hat ihn also, wie gesagt, zweimal gesehen. Der Hadith ist in Sahih al-Tirmidhi überliefert worden. Er hat ihn ja am deutlichen Gesichtskreis gesehen. Und er hält nicht aus Geiz das Verborgene zurück. Und Geiz auf Arabisch, hier ist übersetzt worden wie Dhanin. Das heißt also, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts von dem, was Allah ihm beigebracht hat, den anderen verborgen hat. Er hat alles weitergegeben. Der Beweis, als der Prophet gestorben ist, waren unter den Sahaba die größten Gelehrten überhaupt. Die Ulama. Ja, da gab es die größten Gelehrten überhaupt, die sich auskannten in der Sunna des Propheten, die sich auskannten über Al-Jannah, die sich auskannten über Al-Fiqh, über das Erbrecht, über weiß nicht was. Das heißt, er hat ihnen das gesamte Wissen, was er sallallahu alaihi wasallam von Allah bekommen hat, er hat ihnen nichts davon gegeizt, sondern alles, was sie wissen wollten, hat er ihnen mitgeteilt, sofern er darüber Wissen gehabt hat. Und hat ihnen gelehrt und hat ihnen das vorgelebt, sallallahu alaihi wasallam. Insofern, wenn er eine Person gewesen wäre, die schlechte Absichten gehabt hätte, dann hätte er das Wissen für sich selbst behalten. Denn man sagt doch immer, Wissen ist Macht. Dann behält er das Wissen für sich selbst und erzählt es niemandem, damit die Leute immer zu ihm wieder zurückkehren. Nein, er bringt es dem bei und sagt, du bringst es dem Nächsten bei, du bringst es dem Nächsten bei, sodass das Wissen verbreitet wird. Und das gehört zum Segen des Wissens, dass man natürlich das Wissen weitergibt. Und er hält nicht aus Geiz das Verborgene zurück. Und in einer anderen Lesart heißt es, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ mit Wa statt mit Bad. Und das ist auch eine authentische Lesart mit Ibn Kathir, Abu Amr, Kisai und Ruwais. Das heißt also, das würde man übersetzen, sinngemäß, und man kann ihn in Bezug auf Al-Ghaib, das Verborgene, nichts vorwerfen. Bidhanin heißt Bimuttaham auf Arabisch. Bimuttaham. Das heißt also, man kann ihm nichts vorwerfen, dass er irgendwie irgendeine Information nicht weitergegeben hätte. Hashahu sallallahu alaihi wasallam. Und es sind nicht die Worte eines gesteinigten Satans, wie auch würde der Shaitan. Das ist auch eine Sache, die manche Leute immer mal besser überlegen sollten, bevor sie etwas sagen. Der Shaitan wird er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbaren, dass man La ilaha illallah sagen soll und dass man nur Allah alleine anbeten soll? Und der Shaitan würde er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbaren, dass man A'udhu billahi min ash-shaitan ar-rajim sagen soll, bevor man den Koran al-Karim liest? Und würde der Shaitan den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, La'anahu Allah, das heißt, möge Allah ihn verfluchen? Das heißt, yani man muss ein bisschen auch seinen Verstand benutzen, bevor man irgendwie welche Vorwürfe macht. Natürlich sind das nicht die Worte eines gesteinigten, verfluchten, weit entfernten von der Barmherzigkeit Allahs Satans. Wohin geht ihr? Wo geht ihr denn hin? Was für ein Argument habt ihr, euch von diesem edlen Buch abzuwenden? Wo geht ihr hin? Die Wunder, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam bringt, sagt ihr, das wäre Sihr. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, statt dass ihr glaubt, er ist ein Prophet, sagt ihr, er ist ein Besessener. Das heißt, er bekommt die Worte nicht von Allah, sondern von jemand anderes. Und die Worte der Koran, die er euch gebracht hat, sagt ihr, das sind nicht Gottes Worte, das sind die Worte eines Menschen. Wo geht ihr hin? Was sind eure Beweise für diese Angelegenheit? Er oder es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Dieses Buch ist nur eine Warnung, oder dieses Wort ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Allah subhanahu wa ta'ala zwingt dich nicht. Allah subhanahu wa ta'ala braucht dich nicht. Du wirst an Allahs Reichtum nichts hinzufügen, dadurch, weil du gläubig bist. Du wirst Allah subhanahu wa ta'ala nicht reich machen und nicht arm machen. Er subhanahu wa ta'ala braucht niemanden, um zufrieden zu sein, subhanahu wa ta'ala. Es ist nur eine Ermahnung für uns, für jemanden von euch, der sich recht verhalten will. Niman sha'a minkum ein yastaqim. Als diese Aya herabgesandt worden ist, in huwa illa dhikrun lil alamin liman sha'a minkum an yastaqim, das heißt, es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner, für jemanden von euch, der sich recht verhalten will. Das heißt, für jemanden von euch, der auf as-sirat al-mustaqim gehen möchte, der auf dem geraden Weg wandeln möchte, sagte Abu Jahl, dhalika ilayna in shi'na istaqamna wa in shi'na lam nastaqim. Er sagte, naja, dann ist es ja unsere Sache. Wenn wir wollen, dann verhalten wir uns recht. Wenn wir nicht wollen, dann machen wir es eben nicht. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala, heißt im Hadith, فَأَنْزَرَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Das heißt, und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will, der Herr der Weltenbewohner. In dieser letzten Aya, das heißt, für jeden Menschen, der der Wahrheit folgen möchte, aber dein Wille ist abhängig vom Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen wende dich ihm zu subhanahu wa ta'ala und denk nicht, dass du auf dich alleine gestellt sein kannst. Allah azza wa jal, der Wille, was ist der Wille? Der Wille ist, was dein Herz gerne möchte. Und dieses kleine, weiche Herz befindet sich zwischen zwei Fingern, der Finger des Alabamas, Ar-Rahman Ar-Rahim, subhanahu wa ta'ala. Er wendet sie, wie du willst. Das heißt, heutzutage, heute jetzt, du hast das Gefühl gehabt, ich möchte zum Unterricht kommen und Koran hören. Kann sein, nächste Woche, Allah wendet dein Herz, du kommst nicht. Irgendwie wendet er dein Herz in eine andere Richtung. Schaust du lieber etwas anderes an, triffst dich mit jemand anderes. Und kann sein, das ist eine Strafe von Allah, aber du kriegst es nicht mit. Weil dein Wille ist schon woanders. Nur Allah uns davor bewahren. Und deswegen, liebe Geschwister, diese letzte Aya ist ein Aufruf, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala alleine zuwendet. Denn er ist derjenige, in dessen Hand dein Wille ist, dein Herz ist. Und es ist eine Antwort auf zwei historische Sekten, sage ich mal so. Einmal die Qadariya und einmal die Jabriya. Denn manche Leute, schon kurze Zeit nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben ein Problem gehabt mit dieser Angelegenheit, mit dem Willen des Menschen und dem Willen Allahs. Und sie haben nicht verstanden, wie kann es sein, dass Allah eine Sache will und der Mensch will etwas anderes. Und die haben viele Probleme gehabt, subhanallah. Anstatt dass sie den Koran einfach lesen und die Ayat akzeptieren, wie sie drin stehen, haben sie sehr viel philosophiert, dass sie am Endeffekt, möge Allah uns davon bewahren, bestimmte Eigenschaften Allahs geleugnet haben. Ja, nur weil sie ihren eigenen Verstand falsch angewandt haben. Wie wendest du deinen Verstand richtig an, damit man nicht Angst bekommt? Wie verwendest du deinen Verstand richtig? Ganz einfach. Indem du als Grundlage die Ayat des Koran nimmst. Das heißt, du nimmst erstmal die Ayat und sagst, das ist die Wahrheit. Und jetzt versuche ich das zu verstehen. So läuft das. Aber wenn du von vornherein einen anderen Gedankengang hast, das ist das Problem bei allen Sekten. Sie haben einen Gedankengang vorher und jetzt gucken sie, wo steht etwas, was das bestätigen kann, was ich glaube. Das ist der Problem. Ansonsten, wenn du die Ayat liest, guck mal, für jeden von euch, der sich recht verhalten will, hat Allah nicht an dieser Stelle dem Menschen einen Willen zugeschrieben? Hat er. Also kann schon einmal die Sekte der Jabriya kann nicht mehr der Wahrheit gefolgt haben. Dann ist dieser Wille absolut unabhängig vom Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Wie? Natürlich nicht. Es geschieht nur das, was Allah will. Das heißt, dein Wille ist dem Willen Allahs untergeordnet und davon abhängig. Deswegen sagt er, und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will. Und da fällt die Qadariya raus, weil die Qadariya, die macht den Willen des Menschen unabhängig vom Willen Allahs. Das ist natürlich eine Form des Kufr, zweifellos, ja. Aber die Ayat sind ganz einfach. Tayyib, wäre das kein Argument für einen Menschen zu sagen, ja gut, wenn, egal was ich will, es ist ja nur, weil Allah es will. Richtig? Egal welche Sünde ich begehe, ich will jetzt eine Sünde begehen und mache eine Sünde, das war doch nur, weil Allah wollte, subhanahu wa ta'ala, richtig? Aywa. Das Problem ist, wann weißt du denn, dass Allah das wollte? Erst nachdem du die Sünde begangen hast. Bis zu diesem Zeitpunkt wusstest du überhaupt nicht vom Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Bis zu dem Zeitpunkt, du hast einen freien Willen selbst gehabt. Bis du die Tat begangen hast, hast du sie freiwillig begangen. Erst nachdem sie geschehen ist, wusstest du, dass Allah wollte, dass du die Sünde begehst, aber er wollte auch, dass du das frei entscheidest. Versteht ihr? Weil deswegen, warum trennt man immer den freien Willen vom Willen Allahs? Allah will, dass der Mensch eine freie Entscheidung hat. In bestimmten Angelegenheiten, nicht allem, in bestimmten Angelegenheiten. Ja. Und so einfach ist der Glaube der Ahles Sunnah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch bewahren und uns immer auf dem richtigen Weg leiten. Denn er ist derjenige, der zu imstande ist. Und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا